So, nun geht's los. 4 Punkte. Lasst euch überraschen, was Bobby uns zu sagen hat. Herzlich willkommen.
Danke, David. Leute, ihr seid verrückt. Was macht ihr hier? Man könnte draußen rumspringen, Volleyball spielen, Fußball spielen, man könnte Indiaka spielen, man könnte irgendwo hingehen, Tennis spielen, man könnte auch irgendwie Landhockey spielen oder irgendwas spielen und ihr seid hier. Was macht ihr hier? Das ist ein langweiliges Seminar. Und da stehen noch welche draußen. Müsste ich irgendwas Verrücktes jetzt tun, oder? Tanzen, singen, habe ich mir gedacht. Nee. Hey Leute, mir ist es ganz wichtig, so Bühnen sind gefährlich, weil Bühnen machen Menschen zu Dingen, die sie nicht sind. Und ich bin ein völliger Normalo. Gut, ich habe den Vorteil, dass ich Schweizer bin, aber ich bin ein ganz normaler Mensch, der kämpft und der versucht, irgendetwas zu tun, das Gott gefällt. Und in meinem Leben dreht sich nicht alles nur um Gott. Ich habe Freunde, ich habe Familie, ich vergesse Gott oft, manchmal tagelang, manchmal wochenlang. Ich habe manchmal keinen Bock, irgendwas für Gott zu richten. Ich lebe einfach. Meine Wochenende verbringe ich Zeit mit Freunden. Dann im Sommer wird der Grill, meistens grilliere ich. Grill wird heiß gemacht, ein halbes... Wie sagt ihr? Grillieren, oder? Sagt ihr nicht? Ich sag das so, grillieren. Wie sagt ihr? Grillen. Na, das Grillen sind die Tiere da. Das ist ganz hässlich. Das würde ich nicht... Müsst ihr mal probieren. Ich war in Afrika, da konnte man das Zeugs mal essen. So grillen und so... Nee, wir grillieren in der Schweiz, ja? Könnt ihr mal kommen und das ausprobieren. Das ist ganz was anderes, ja? Das ist Lifestyle. Ja? Und das mache ich dann im Sommer. Und dann kommen Freunde und wir grillieren zusammen. Meistens habe ich dann irgendwo so im Schrank ein halbes Pferd stehen oder eine halbe Kuh. Das ist ganz toll. Das ist mein Leben. Mittwochabend habe ich Volleyball, Beachvolleyball. Ich bin im Verein, spiele Beachvolleyball und Volleyball. Samstagmorgen, wenn ich nicht unterwegs bin, dann spiele ich mit Freunden zusammen Landhockey. Das spielen wir in den Hallen in der Schweiz. Manchmal spiele ich Fußball. Hab mein Kreuzband gerissen, musste operieren. Ganz normaler Mensch, oder? Ich gehe bei uns in Coop oder Migros einkaufen. Und ich glaube an Gott. Aber ein ganz normaler Mensch. Also bitte macht aus mir nicht etwas, das ich nicht bin, oder? Das ist gefährlich mit den Bühnen. Man hat dann manchmal das Gefühl, das sind so irgendwelche Stars, die haben es kapiert und die leben irgendwas, das ich nicht hinkriege. Ich kriege es auch nicht auf die Reihe, oder? Aber ich bin verzweifelt dran, irgendwas mit Gott zu suchen, oder ich will mehr. Ich lese die Bibel und sehe da Dinge, die ich nicht erlebe in meinem Umfeld. Aber ich weiß, das ist möglich. Ich habe erlebt, wie Menschen geheilt wurden. Ich habe erlebt, wie Menschen frei wurden von Dingen. Das ist unglaublich. Ich habe erlebt, wie Menschen leben, 180 Grad gedreht wurden. Das ist unglaublich. Und ich habe mich entschieden, das will ich mehr erleben. Ich will meinen Hintern nicht einfach nur in der Kirche Platz sitzen. Ich will erleben, wie Gott wirkt. Ich will es erleben. Und nebendran bin ich ganz normal, oder? Und das große Problem ist, dass wir Christen, ich zähle jetzt mal alle dazu, weil die meisten würden sich irgendwie christlich nennen. Vielleicht glaubst du nicht wirklich an Gott, aber die meisten in Deutschland, Schweiz würden sich Christ nennen. Wir Christen, wir haben es verlernt, Menschen zu Jesus zu führen. Ich glaube, deshalb erleben so viele Menschen nicht das, was Gott da verheißen hat. Wenn ich da fragen würde, wie viele von euch haben im letzten Monat, ist nur eine rhetorische Frage, müsst nicht aufhalten, wer von euch hat alles im letzten Monat einer Person erklärt, um was es bei Jesus geht und was Jesus macht mit Sünde und so? Wer hat das getan? Müsst nicht aufhalten. In jeder Gemeinde, wo ich bin und wo ich das frage, da würden von 300 würden vielleicht 5 oder 6 aufhalten. Sagen, ja, ich habe das gemacht. Und dann fragen wir uns, warum passiert in Europa so wenig? Ja, hofft ihr, dass ich euren Freunden erzähle, wer Jesus ist? Und das wäre nett, ne? Aber Gott hat dich dorthin gestellt, in deine Klasse. Und irgendwo haben wir das verbogen. Wir haben in der Postmoderne, oder? Jetzt wird mir heiß. Guck mal, wir haben einen Lebensstil gefunden. Ich habe was gelernt, das haben meine Eltern nicht gelernt. Meine Eltern haben gesetzlich gelebt. Und das ist nicht schlecht. Sie wussten, was man tut und was man nicht tut. Sie wussten, wie man in der Kirche lebt und wie man nicht lebt. Und deshalb wusste man wusste, wie man sich als Christ verhält. Und dann bin ich zur Welt gekommen in eine andere Zeit, wie ihr auch. Ich war noch ein paar Jahre früher da als ihr zum Teil, oder? Und ich habe gemerkt, ich muss gar nichts. Wenn ich am Morgen Bibel nicht lese, dann bestraft mich Gott nicht den ganzen Tag. Wenn ich am Sonntag nicht in die Kirche gehe, dann habe ich nicht eine schlechte Woche wegen dem. Gott bestraft mich nicht dafür. Ich habe gemerkt, ich darf Freiheit leben. Und ich habe Freiheit entdeckt. Unsere Generation hat Freiheit entdeckt und das ist der Fluch unserer Generation, weil wir nichts mehr müssen. Gott liebt uns ja. Wir müssen niemandem von Jesus erzählen. Gott liebt uns. Und das stimmt. Und das ist das große Problem, dass Gott uns so unglaublich liebt. Es wäre einfacher, würde er uns lieben, wenn wir etwas für ihn täten, weil dann würden wir was tun. Menschen kommen zu Jesus, weil andere Menschen ihnen davon erzählen. So hat das schon immer funktioniert. Es gibt die tollen Geschichten in muslimischen Ländern, wo Menschen träumen von Jesus und sie kommen zu diesem Isa. Aber in unseren Breitengraden kommen normalerweise Menschen zu Jesus, weil ihnen jemand davon erzählt. Ich bin ans Pfingsttreffen Eidlingen gekommen, weil mal irgend so ein Schwesterchen mit dem Häubchen vor mir gestanden hat, gesagt, du musst ans Pfingsttreffen kommen. Das war vor 3 Jahren. Ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, was das ist, aber ich komme mal. Hätte sie mir nichts gesagt von, dann wäre es vielleicht auch geschehen. Vielleicht wäre ich irgendwann mit 40, 50 Mal zufällig da vorbeigetrampt am Pfingsten und genau dann wäre da irgendwas und ich hätte gelauscht und ich wäre dann berg hochgekommen und hätte gesagt, Mann, das ist ein Pfingsttreffen. Und ich hätte euch gefunden, wie er da schon lange mit Bärten hier sitzt und so und ganz cool abfeiert. Und ich hätte gesagt, ja, ich hätte Pfingsttreffen gefunden, ohne dass mir jemand davon erzählt hat. Aber das wäre so ein Zufall. Manchmal fallen ja Zufälle einem zu von irgendwo. Ja? Das ist das Coole an Gott. Aber grundsätzlich hat Gott Glaube so eingerichtet, dass dir jemand davon erzählt. Und er hat sich am Anfang 12 Leute geschnappt und hat mit denen eine Bewegung ausgelöst, die um die Welt geht. Und ich sehne mich danach, dass dein und mein Herz wieder weint mit Jesus über Menschen, die ihn noch nicht kennen. Ich saß heute da hinten und habe dann mal kurz im Zelt und habe dann mal kurz da rausgeschaut. Und für mich ist das ein Lebenstraum, der hier in Pfingsten in Erfüllung geht. Oder ich bin jedes Wochenende irgendwo unterwegs, habe Events, wir machen irgendwelche Dinge, wir reisen, wir investieren, wir versuchen, dass Menschen diesem Gott begegnen können. Und irgendwie kommt man dann, man erlebt Dinge, die sind, da erlebt man nichts, oder? Und dann kommt man nach Eidlingen in ein Zelt, wo 5.000, 6.000 Leute Platz haben. Und da hat es 9.500 Leute, die wollen was von Gott hören. Gut, du bist vielleicht da, weil du Sisterbucks Kaffee trinken willst und das jedes Jahr. Aber grundsätzlich sind da Menschen, die wollen was von Gott. Und ich bin da rausgestanden und ich musste weinen. Weil ich... Ja, oh. Ich bin nicht so der emotional Guy, aber ich musste weinen, weil ich genau weiß, das ist die Sehnsucht von Jesus, dass Menschen wieder hinströmen, um ihm zu begegnen. Und ich glaube, Gott sehnt sich nach Menschen, die wieder mit ihm weinen. Weinen, dass in deiner Klasse nicht alle ihn kennen. Weinen, dass in deiner Familie nicht alle Jesus kennen. Und uns ist es manchmal irgendwie egal. Wir hoffen, dass die irgendwann mal irgendwas, eine Begegnung haben, aber wir tun nichts dafür. Und ich glaube, wir dürfen in unserer Freiheit-Generation, dürfen wir wieder lernen, dass wir für Gott was reißen dürfen. Dass wir was leisten dürfen. Und wenn es nur was ganz Kleines ist. Und uns fehlt oft diese Leidenschaft. Hätten wir eine Leidenschaft für Jesus, in der Bibel heißt es, als den Jüngern gesagt wurde, schweigt, hört auf von Jesus zu erzählen, sagt sie, Wir können nicht aufhören, von Jesus zu erzählen. Wenn wir das täten, dann schreien die Steine. Das ist so eine Leidenschaft. Wir können nicht aufhören. Und ich sehe die Leidenschaft fast nirgends. Ich sehe sie auch selten bei mir. Wenn mir jemand sagt, schweig, dann schweige ich. Aber ich möchte diese Leidenschaft, wenn jemand sagt, schweig, dann sage ich, nee, ich muss von Jesus erzählen, ich kann nicht anders. Und ich habe auch Dinge in meinem Leben erlebt, die lassen mich nicht mehr schweigen. Ich muss erzählen, dass dann Gott ist, der Menschen liebt. Als ich meine Mama angerufen habe mit 24 und habe gesagt, Mama, ich höre auf als Lehrer. Ich kann nicht mehr Lehrer sein. Gott hat gesagt, ich muss predigen. Ich wusste, meine Mama wird sagen, wir sind Schweizer, oder? Sie wird sagen, oh, das ist jetzt schon gut, aber Lehrer ist ein guter Job, da verdienst du gut Geld. Bleib noch ein bisschen als Lehrer oder predige nebenbei. Ich wusste, so wird meine Mama reagieren. Ich habe sie angerufen, hatte ein bisschen Angst. Das ist gut, wenn er mit ihr Dinge bespricht. Mama ist immer gut. Und habe ich angerufen und gesagt, Mama, sitzt du? Besten sitzt du mal kurz ab, sonst ziehst du dich nachher hin. Und sie wusste ja, dass mein Gebet als Teenager, ich habe es heute Morgen erzählt, für die, die da waren, mein Gebet als Teenager war, Jesus, bitte mach, dass ich nicht Missionar werde. Das war meine größte Angst in meinem Leben, dass ich anderen Menschen von Jesus erzählen muss. Ich, der jetzt da Evangelist genannt wird, oder? Ich wollte das nicht, wirklich nicht. Das war meine große Panik und manchmal rebelliert man ja gegen Dinge, die Gott schon ins Herz gelegt hat. Und jetzt will ich nichts anderes, das ist meine Leidenschaft geworden. Aber damals war es nicht so und ich bin ein schlechter Beter, aber über ein Jahr lang habe ich das gebetet. Jesus, jeden Abend, Jesus, bitte mach, dass ich nicht Missionar werde und irgendwie so ein weißes Häubchen anziehen muss und so. Nee, das wirklich, das war meine Angst. Ich liebe jetzt weiße Häubchen, ne? Kann ich auch eins kriegen? Das wäre cool. Auf jeden Fall habe ich meine Mama angerufen und gesagt, Mama, setz dich, wenn du nicht schon sitzt. Und sie hat sich dann gesetzt und ich habe gesagt, Mama, ich höre auf als Lehrer, ich werde Prediger. Und das sagt sie, ja, das habe ich gewusst. Da habe ich gesagt, Mama, wieso hast du das gewusst? Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, die hat sie mir noch nie erzählt in meinem ganzen Leben. Da hat sie gesagt, weißt du, als du auf die Welt kamst, da hattest du eine Behinderung, du konntest dich nicht richtig bewegen. Das irgendwann hat sie mal schon angedeutet gehabt, das habe ich so, aber ich habe nie nachgefragt. Sie hat gesagt, ich konnte dich so auf den Tisch rauflegen und du hattest keine Reflexe, du konntest dich nicht wenden. Du bist gar nicht runtergefallen, du bist einfach liegen geblieben. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Und du konntest nichts greifen, wenn man was hingehalten hat. Und deshalb das Erste, was ich bei meinen Töchtern, als sie auf die Welt kamen, was ich tat, war zu schauen, ob sie diese Reflexe haben, ob sie das haben. Das war so meine Angst, dass meine Kinder das kriegen. Sie haben es nicht, das ist cool. Gott sei Dank. Und dann hat sie, als ich ein Jahr alt war, oder ist in die Kirche gegangen, weil es in der Bibel heißt, wenn jemand krank ist, geht in die Kirche zu den Ältesten und lasst für ihn beten. Und sie ist in die Kirche gegangen und hat das Gebet gemacht und hat sie mir am Telefon erzählt. Jesus, bitte mach meinen Sohn gesund. Wenn du ihn nicht gesund machst, dann werde ich das ab heute akzeptieren. Oder sie wollte nicht ein Leben lang damit ringen, gesund oder nicht. Das ist mir manchmal schwierig, wann heilt Gott und wann nicht. Das kann man nicht erklären. Aber sie hat gebeten und gesagt, mach meinen Sohn gesund. Wenn du es nicht machst, werde ich es ab heute akzeptieren. Aber wenn du ihn gesund machst, dann soll sein ganzes Leben dir gehören. Das Gebet einer Mutter. Und deshalb, als ich 24 später kam und sagte, ich werde Prediger, hat sie gesagt, ich habe es gewusst. Das war so abgemacht mit Gott. Und es gibt so Dinge im Leben, die, so wahr ich hier stehe, ich weiß, dass Gott lebt. Ich weiß es, weil ich es an meinem eigenen Leben erlebt habe. Ich weiß, dass er die Power hat, Menschen zu verändern. Ich habe meine Freunde gesehen. Ich weiß nicht, ein Freund von mir, der hat ein starkes Problem mit Alkohol, der hat ganz viel gesoffen. Ich war ganz oft mit ihm auf Partys früher. Und da ist er eines Tages, das war so ein Turning Point für ihn, war er mit Alkoholvergiftung, ist er aufgewacht. Im Spital in Zürich, im Kantonsspital, und hat sich gefragt, mein Gott, was tue ich hier? Das war so ein Wendepunkt von ihm. Und Gott hat sein Leben genommen und hat es verändert. Gott hat es einfach verändert. Nathanael, der mit mir hier ist, er ist nicht hier, Nathanael. Er ist mitgekommen, er ist einfach freiwillig hier und hilft mir. Ganz cooler Typ. Sein Papa, das war ein Drogenschmuggler, der war im Gefängnis, ganz schlimme Dinge. Und im Gefängnis, wo er alle Menschen verflucht und verdammt hat, die ihm die Freiheit nahmen, hat er Gott erlebt. Und er hat gesagt, in diesem Gefängnis, dieser Raum, diese Zelle, das war der schlimmste Ort meines Lebens, wo mich Menschen eingesperrt haben. Und an dem Punkt hat er Gott erlebt und hat gesagt, ich habe nie mehr in meinem Leben so viel Freiheit gespürt wie an diesem selben Ort. Weil Gott gekommen ist und alles verändert. Alles. Er kann jedes Leben drehen, egal wo du jetzt bist und wo du sitzt und egal vor allem, wo deine Freunde sind. Gott kann das Leben von ihnen verändern und er will es. Und ich glaube, dass in Deutschland und in der Schweiz so wenig passiert, weil wir Christen das nicht mehr glauben. Wir glauben nicht mehr, dass Jesus für unsere Freunde gestorben ist. Wir glauben nicht, dass unsere Freunde Jesus brauchen. Aber unser Jesus hat eine Leidenschaft für sie und er weint um sie. Er weint um sie. Und wir müssen wieder neu diese Leidenschaft kriegen, dass wir nicht mehr schweigen können. Ich kann nicht mehr schweigen, weil ich Gott erlebt habe. Ich kann nicht mehr schweigen, ich muss aufstehen, weil ich Gott gesehen habe. Weil ich ihn geschmeckt habe. Oh, ich wünsche mir das so. Ich kann Europa nicht verändern. Aber ich habe Gott versprochen, dass ich ihm hilf, Europa neu zurück an sein Herz zu führen. Das ist mein Versprechen, dass ich ein Leben lang, ich möchte laufen für das. Er ist das Licht für Deutschland, er ist das Licht für die Schweiz und es gibt kein anderes Licht. Er sagt, ich bin das Licht der Welt, nicht für ein paar nette, frommen Gemeinden. Ich bin das Licht der Welt, für deine Freunde ist er das Licht. Und sie glauben, da gibt es ganz viele andere Lichter, die auch leuchten. Aber das sind nur Lichter, die nehmen sie auf den Arm, das sind irgendwelche Armleuchter, oder? Jesus ist das Licht der Welt. Hast du das begriffen? Boah, wenn wir das begriffen hätten, würden wir anders leben. Würden wir anders reden. Würden wir nicht mehr sagen, ich muss meinen Freunden vielleicht noch was von Jesus erzählen. Ich will, weil ich weiß, dass dieser Jesus ihr Leben verändern kann. Es kann anders aussehen. Wir bräuchten diese Leidenschaft. Und in anderen Bereichen geht es auch. Hobbys zum Beispiel. Wer hat ein Hobby von euch? Ah, cool. Alle anderen sind hobbylos glücklich. Volleyball. Komm du mir mal nach vorne. Aber sofort. Ah, oh, Volleyball, ich lieb's.
Ich auch.
Du kannst ein eigenes Mikro haben. Spielst du im Club?
Nee, aber so oft wie ich kann, überall woanders.
Ich mag ja Volleyball überhaupt nicht.
Du hast vorher was anderes erzählt.
Ja, ich versuche jetzt so ein Rollenspiel zu machen. Also ich mag Volleyball überhaupt nicht. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man so hohl ist, irgendwie so mit dem Netz da und so. Das ist ja wie Fischen. Also kannst du mich überzeugen, warum Volleyball spielen?
Ja, da muss ich erst mal fragen, bist du grundsätzlich vom Sport nicht begeistert oder ist allein Volleyball?
Nein, überhaupt nicht Sport. Nee, kann ich nichts mit anfangen.
Dann ist es besonders schwierig, aber wenn du jemals anfangen willst, grundsätzlich Sport zu machen, empfehle ich dir Volleyball. Weil im Volleyball sind sowieso die Sachen vereint, die in allen Sportarten am coolsten sind. Also zum Beispiel gibt es beim Handball, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den sogenannten Camper.
Keine Ahnung, nee, nie
gehört. Da wirft einer den Ball in den Kreis und ein anderer springt von der anderen Seite rein, fängt ihn in der Luft und wirft ihn gleich.
Das ist cool.
Das Coolste, was es gibt beim Handball.
Ja.
Oder beim Basketball L.A. Hoop.
Keine Ahnung.
L.A. Hoop ist auch, einer wirft auf den Korb, ein anderer springt hoch, fängt ihn in der Luft,
haut
ihn
in den Korb rein. Das ist krass.
L.A. Hoop.
Meine Zeit, also das sind die Dunks da, oder?
Ja, richtig, richtig cool. Oder,
stark.
Oder kennst du beim Fußball Flugkopfball oder Seitfallzieher, Flanke von
oder
außen rein.
Oder wenn er der Fallrückzieher, das
aus der Luft raus.
Ja.
So, jetzt diese Sachen, Volleyball besteht praktisch nur daraus. Annahme, Stellen und einer steht in der Luft, perfekt bereit und haut das Ding auf der anderen Seite.
Das ist auch, oder wenn sie so Kreuzangriffe machen, habe ich schon mal gesehen. Der eine greift an und der blockt, den Block sieht es an, aber er schlägt erst hinten.
Ja, das ist auch geil.
Stark.
Also wie du siehst, Volleyball ist einfach das Vereinen von den besten Sachen aus allen Sportarten in einer einzigen Sportart.
Wie heißt du?
Henrik.
Henrik. Wer würde jetzt gerne, wenn Henrik sagen würde, hey Leute, ich gebe jetzt gerade ein Konkurrenzseminar zu Bobby, ich würde Volleyball anbieten, wer würde jetzt gern gehen? Come on! Meine Leute, Volleyball ist das Ding! Wenn ich mit meinen Freunden über Volleyball spreche, das ist krass. Ich kann mit denen auch über Fußball sprechen, weil das ist ja, jeder ist ein Fußballprofi, oder? Das ist ja cool, oder? Wir spielen ja besser als die spielen. Na, ist so, ja. Das ist krass. Und ich glaube, wir müssen einfach wieder normal werden als Christen. Ich habe so viel verkrampft versucht, irgendwelche Menschen zu überzeugen, dass sie an Gott glauben sollen. In meinem ganzen Leben habe ich ganz viele Menschen erlebt, die zu Jesus gefunden haben. Aber ich glaube, von all den 100, keine einzige Person hat gesagt, Bobby, du hast mich mit deinen Argumenten überzeugt. Wir haben jetzt 5 Stunden diskutiert und jetzt glaube ich, dass deine Argumente besser sind. Ich glaube jetzt an Jesus. Überall habe ich erlebt, dass einer gesagt hat, mich hat das berührt. Irgendwie habe ich gespürt, da hat Gott mich berührt heute Abend. Und deshalb will ich diesen Gott. Oder jemand ist gekommen und hat gesagt, ich merke, ich muss was verändern in meinem Leben. Ich möchte das ausprobieren. Es ist immer so gelaufen. Ich sage nicht, dass es anders nicht funktioniert. Aber ich habe es jahrelang anders versucht. Ich habe da überall so Fischchen auf mein Etui geklebt. Also mein Stiftheft. Wie sagt ihr Etui? Hä? Mäppchen. Nö. Ein Mäppchen ist so ein Ding, wo man Blätter reinmacht. Hey, ihr Deutschen seid Freaks. Lernt mal richtig Deutsch. Na. Oder ich hab fromme Shirts angezogen und das ist cool. Zieht fromme Shirts an. Aber bei mir war die Einstellung falsch. Ich habe gedacht, wenn ich mit einem frommen Shirt in meine Klasse komme, dann machen die Knie voll und sagen, ich werde meine Sünden bekennen. Das ist nie passiert. Die haben mich geschlagen oder so. Und dann habe ich das Gefühl, ja, jetzt bin ich halt Märtyrer für Jesus. Aber verändert habe ich nichts groß. Und dann habe ich gemerkt, ich bin es falsch angegangen. Ich wollte irgendwie verzweifelt das. Und habe gemerkt, ich muss normal werden als Christ. Wenn es Gott wirklich gibt, dann gibt es nichts Normaleres auf der Welt, als an ihn zu glauben. Das ist die Grundlage von normal. Gott hat dich geschaffen, das ist normal. Gott hat die Schöpfung gemacht, das ist normal. Gott hat dich geschaffen, damit du ihn zurücklieben kannst, das ist normal. Also wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, das ist nicht normal. Das muss man niemandem so sagen, oder? Aber das ist vom Verständnis her. Ich habe gemerkt, hey, ich bin normal, weil ich an Gott glaube, von ganzem Herzen. Und ich bin entspannt in dem. Und ich möchte, dass Menschen in meinem Leben diesen entspannten Jesus kennenlernen, der ihr Leben entspannen kann. Es ist völlig normal. Und dann habe ich so begonnen zu leben und habe die ersten 3 Jahre meiner Schulzeit da in der Oberstufe bei uns, das war 6. bis 9. Klasse, die waren sehr mühsam für mich und für meine Klassenkameraden auch. Und dann habe ich 4 Jahre angehängt in der Hochschule, wo ich gesagt habe, ich lebe einfach für diesen Jesus. Und ich erzähle einfach normal. Und jetzt, auch wenn ich jetzt Volleyball spiele, wir fahren an einen Volleyball-Match und da versuche ich nicht verkrampft über irgendwie Jesus zu reden, sondern die fragen mich, was hast du am Wochenende gemacht? Und dann sage ich, ich war im Pfingsttreffen Eidlingen. Und ja, was war da? Ja, da war ein bisschen was los, so 9.500 Leute. Ja, am Morgen haben wir Bibel gelesen, so ein paar waren da, 1.200 Leute. Ja. Und die sagen, krass, das ist doch nicht möglich. Sagt, oh. Ja, aber alles Alte, oder? Ja, die sind schon alt, also so irgendwo Schnitt vielleicht 17. Und die sagen, ihr spitzt, das ist nicht möglich. Ich war auch mal in der Kirche vor 5 Jahren, da habe ich niemanden gesehen, der war unter 17. Da habe ich vielleicht einen gesehen, der war unter 70. Und dann erzähle ich ganz normal. Und die sagen, ja, was hast du gemacht? Und sie wissen, dass ich predige. Ja, was hast du denn gepredigt? Sag ich, ja, immer dasselbe, über Jesus. Ja, erzähl mal. Und es ist so normal. Und er sagt, was hast du gemacht? Ja, ich war im Yoga-Seminar. Okay, erzähl mir. Und er erzählt mir. Und sie wissen, dass ich mich für ihr Leben interessiere. Und sie interessieren sich für mein Leben. Und wenn ich sage, da war wieder ein schlechter Zeitungsbericht über mich, das war kürzlich mal der Fall, ein schlechter Zeitungsbericht, die haben mich falsch zitiert. Das ist so frech, diese Zeitung. Hat einer vom Volleyballclub, der glaubt nicht an Gott, hat mir gesagt, hey Bobby, hör doch mal auf. Du bist doch in dem Business drin, oder? Du musst doch eine dicke Haut haben. Ich habe gesagt, ja, du hast recht. Du hast recht. Die sind weise, oder? Und der eine im Auto, da läuft jetzt immer Worship-Musik. Der findet die Musik cool, die entspannt ihn irgendwie. Und jetzt beim Volleyball, beim Training, wenn wir einlaufen, dann spielt er Worship-Musik. Das ist krass. Hab nicht ich gemacht. Wirklich nicht. Und das sind Freunde von uns, die kommen, die laden wir immer wieder ein zum Grillieren, ja, und zum Essen. Und es sind da und wir haben zusammen gegessen und dann sehen die, wie wir halt, wir sagen, hey, wir beten fürs Essen, ist gut. Bei uns wird halt so gekocht, dass man noch beten muss. Und wir beten fürs Essen. Das war jetzt ein unnötiger Applaus. Es war auch gelogen, weil es wird nur gebetet, wenn ich koche. Meine Frau, die kocht super, wirklich, Wahnsinn. Die kommen an Mama ran, ja. Und wir beten da. Und ich bete halt nicht nur für Jesus, bitte gib mir das Essen. Ich hab's ja schon. Diese Zeiten sind vorbei. Aber ich danke für den Tag und ich bete, dass wir gute Zeit haben, gute Gespräche. Und dann sind wir zu ihnen nach Hause gegangen und dann heißt es, ihr betet doch immer, könnt ihr bei uns auch fürs Essen beten? Na klar, und dann wird fürs Essen gebetet. Und dann geht es weiter. Wir wollen mit euch in die Ferien. Ja klar, kommt mit uns in die Ferien. Ja, aber wir gehen mit unserer Church in die Ferien. Und dann kommen wir mit und jetzt kommen sie mit der Kirche in die Ferien. Und plötzlich sind sie in der Kirche drin. Einfach ganz normal. Was machen wir da manchmal so verkrampft? Sie müssen unsere Leidenschaft spüren. Sie müssen deine Leidenschaft spüren. Und wenn deine Freunde nicht wissen, was deine Leidenschaft ist, dann hast du keine. Nicht keine Freunde, sondern keine Leidenschaft. Dann hast du keine Leidenschaft. Schau, dass dein Herz ganz nah bei Gott ist und alles andere wird normal. Es ist kein Krampf mehr. Es ist kein Müssen mehr. Und auch mich kostet es immer wieder Überwindung, mit meinen Freunden dann so diese ganz heiklen Themen anzuschneiden. Aber ich tue es, weil ich weiß, sie mögen mich und ich mag sie. Und sie sagen vielleicht, oh, das glaube ich jetzt nicht. Kein Problem, ich glaube auch Dinge nicht, die sie sagen. Und ich glaube ja auch Dinge nicht, die bei Facebook stehen oder die beim Internet, bei Google stehen. Das ist für euch vielleicht überraschend, aber das stimmt nicht alles. Ja? Ich habe in einem Justizheim gearbeitet. Oh, wir kommen schon gegen. Nee, wir haben noch Zeit. Ich habe im Justizheim um halb bis ganz oder halb bis fünf vor halb. So gut, so gut, so gut. Dann ist Volleyballspiel angesagt. Ja, ja, ja. Ich habe im Justizheim gearbeitet, habe ich gestern erzählt, mit diesen Verhaltensoriginellen oder Jugendlichen. Hat immer wieder ein paar, die finden das witzig, ja? Ja. Das ist ein nettes Wort, Verhaltensoriginell. Ich finde das cool. Man sagt immer so verhaltensauffällig. Aber verhaltensauffällig bin ich auch. Ja. War das jetzt so ein zustimmender Applaus? Ja, ja. Also, gut, ich habe da gearbeitet und das waren die krassen Jungs. Einer hat mir mal eins in die Fresse gehauen. Dem Lehrer, oder? Ich bin der Lehrer. Ich habe dann, das war für mich übrigens, wer seid ihr für die vier Punkte hier? Kommt gleich noch, aber das müsst ihr. Gott hat da so stark an meinem Herzen geschliffen. Oder wenn man so auf Bühnen steht und so rumgereicht wird, dann hat man schnell das Gefühl, dass man irgendwas kann. Und das ist die größte Lüge, die man glauben kann. Und man ist schneller wieder von dieser Bühne weg, als man denkt. Und ich habe dann an Wochenende gepredigt und Christen sind ja immer so nett und die sagen, du bist ein super Christ und die applaudieren und oder wir jetzt auch oder und sie fühlen, ja, du bist gut und nett und ihr findet mich ja alle super sympathisch, nur weil ich schon Schweizer bin. Das ist ja... Ja, das ist der Vorteil, wenn man Schweizer ist, dann hat man einfach die Bonuspunkte bei euch in Deutschland und darum spiele ich das auch immer wieder raus. Oder? Spiele immer wieder, das ist eine Karte, eine Jass-Karte, Jass tun ja nicht, sondern Jass-Karte, wo ich immer wieder rausspiele. Also, auf jeden Fall habe ich am Wochenende gepredigt, da ist man so der christliche Glaubensheld. Und du fliegst so nach Hause und deine Freunde denken, der spinnt und du denkst, die spinnen, weil die wissen nicht, was ich erlebt habe und was ich geleistet habe. Und dann kommst du am Montag in dieses Schulzimmer. Und da hat es einfach 7, 8 Typen, die finden dich absolut uncool, weil du der Lehrer bist. Wenn die wüssten, was die an mir hätten. Und wenn die mal austicken, dann sagen sie mir 50 Mal hintereinander, ist vorgekommen ein paar Mal, sie sind ein Arschloch. Sie sind ein Hurewichser. Ein Hurewichser, das sagt man in der Schweiz normalerweise nicht so, he? Sie sind ein Arschloch. Habe ich immer wieder gehört. Und wenn sie sagen, dann ist die Welt noch in Ordnung. Wenn sie sagen, du bist ein Hurewichser, du bist das Arschloch, dann weißt du, jetzt ist nicht mehr gut, oder? Und ich musste da lernen, am Sonntag sagt man mir, du bist ein christlicher Held, du bist ein Vorbild. Und am Montag sagt man mir, du bist ein Arschloch. Und jetzt muss ich mich entscheiden, was stimmt. Ja, wirklich. Weil beides sagen Menschen über mich, die mir irgendwie nahe sind. Und Gott hat mich in diesen 3-4 Jahren so geschliffen und hat gesagt, egal was Menschen über dir sagen, das ist nicht das, was ich über dir denke. Hä? Über mich? Komm mal kurz nach vorne. Er stellt jetzt richtig, was ich sagen wollte.
Es heißt über dich. Also, was ich über dich sage.
Und was habe ich gesagt?
Über dir.
Sau gut. Danke vielmal für die... Das liebe ich so an Deutschland. Man lernt immer was Neues. Deutsch für Anfänger. Und es ist auch so cool, dass ihr so, mir so wohlgesinnt seid und das einfach überhört. Nein, ihr lacht alle miteinander über meine Fehler. Ich habe übrigens, weil mich das so nervt, dass man Christen so auf den Podest stellt, habe ich Bücher geschrieben, 2 Bücher. Da habe ich alles geschrieben, was in meinem Leben schief läuft. Ich wollte zuerst so ein Buch schreiben, über was ich richtig gemacht habe. Ich habe mit 18 habe ich eine Kirche gegründet. Da sagen immer alle Christen, wow, das ist cool. Ja. Und ich habe über all die Dinge geschrieben, die ich schief gemacht habe. Das ist cool. Könnt ihr bei mir am Stand kaufen. Wo war ich? Ah, bei diesen Jungs. Muss nur noch kurz die Zeit checken. Danach bin ich bei euch. So, hier bin ich wieder. Also, seid ihr noch dabei? Die spinnen, die Deutschen. Also, da waren diese Jungs und die waren so tough. Und Gott hat da mein Herz geschliffen, weil er gesagt hat, hör nicht auf Menschen. Und ich habe aufgehört, all diese Komplimente zu hören. Ich habe aufgehört, all das Schlechte, all die Kritik zu hören. Also man muss ja, von Freunden lasse ich Kritik an mich ran, oder? Weil ich weiß, dass diese Herzensebene, man muss kritikfähig bleiben. Man muss ein Leben lang lernbereit bleiben. Aber du kannst nicht nach jeder Predigt 500 Leute dir sagen, was du wieder falsch gemacht hast. Und du kannst auch nicht nur Kritik ignorieren und nur das Gute hören. Dann wirst du stolz. Also habe ich aufgehört, einfach all das zu hören und vertraue darauf, dass Gott mit mir dran ist. Und ich versuche zu hören, was Gott über mich denkt. Ja. Was Gott über mich denkt, das ist richtig. Und wenn dir Leute sagen, du bist nicht und du kannst nicht, dann stimmt das nicht, außer Gott sagt das auch. Und das wird er nicht sagen, weil er dich geschaffen hat. Und wenn du sagst, ich bin doch nicht liebenswert, Gott wird sagen, doch, du bist liebenswert, ich liebe dich über alles. Du bist geschaffen, um geliebt zu werden. Das ist die Botschaft der Bibel. Vom 1. Mose an, geschaffen, um geliebt zu werden. Und das hat was verändert. Und diese krassen Jungs, einer davon ist ein Ausländer, der ist in die Schweiz gekommen und der hatte arg Probleme, wie halt viele dieser Jungs, deshalb waren sie da. Und der hat, die wollen ja um alles in der Welt cool sein. Das Schlimmste ist, das Gesicht zu verlieren. Ich merke, das habe ich... Das ist bei mir eine ganz andere Strategie. Ich sage, am besten verlierst du mal komplett das Gesicht und dann kann nichts mehr schiefgehen. Ist dein Ruf erst ruiniert, lebt sich frei und ungeniert. Man könnte auch sagen, ist dein Ruf erst uriniert, lebt sich... Nein. Einer hat mich mal ins Gesicht gespuckt. Das ist wie bei Jesus, oder? Dem ist das auch geschehen. Das ist noch krass. Auf jeden Fall, einer der Jungs, die wollen unbedingt cool bleiben. Und einer dieser coolen Jungs, der lernt ein neues Hobby. Was lernt der? Der lernt nicht irgendwie so Kickboxen wie all die anderen oder irgendwas Toughes. Er lernt Schweizer Röhrli spielen. Schweizer Röhrli? Doch diese kleinen Handorgeln, Akkordeon. Und das gibt's speziell die Schweizer Dinger. Das ist sowas von urig und sowas von abgefahren, langweilig. Nee, wirklich, das spielt man nicht. Ich spiel's auch. Also ich spiele die großen Dinger. Da sind eben die kleinen da. Und der spielt Schweizer Örgeli. Das ist wie Alphornblas. Also das macht man nicht. Man fragt sich, wie kommt der dazu? Einer unserer Leiter, Sozialpädagogen, der ist einer der besten Schweizer Örgeli-Spieler, die ich kenne. Und der hat immer gespielt. Und die Jungs haben das gehört. Und die anderen sagen, was spielt der? Spielt Schweizer Örgeli? Und einer der Jungs sagt, der spielt aber geil. Man sagt, habt ihr mal gehört, was der spielt? Und dann hat er begonnen, und jetzt spielt er selber Schweizer Örgeli. Und die anderen Jungs finden es auch cool, weil sie können das nicht und der kann es noch ziemlich gut jetzt. Warum? Weil er die Leidenschaft gesehen hat von Rolli, dem Leiter, der das spielt. Also wenn du eine Leidenschaft hast, zeig das deinen Freunden. Es gibt zwei Geschichten, die du als Nachfolger von Jesus einfach können musst, damit Menschen überzeugt sind. Eines ist deine Geschichte mit Gott. Du musst wissen, wo in deinem Leben hast du je irgendwo mal Gott erlebt. Das ist so die erste, kannst du die erste zeigen da. Das erste, den ersten Slide. Es gibt in jedem Leben, jedes Leben, das irgendwo Gott begegnet, gibt es ein Vorher, eine Begegnung und ein Nachher. Und das muss nicht so krass sein, oh, ich war mal voll im Suff, dann kam Jesus und jetzt trinke ich nur noch Wasser. Wobei, jetzt bin ich wieder so fest Christ, jetzt mache ich Wasser zu Wein und bin wieder voll im Suff. Nee. Es muss nicht so sein, aber jeder Einzelne hat ein Vorher, ein Erlebt und ein Nachher. Und sonst, wenn du das nicht hast, dann bete darum. Das kannst du heute noch tun. Wir haben Zeit da, wir haben Leute, die für dich da sind. Lass für dich beten, dass du diese Begegnung mit Gott, ich sage immer Begegnung mit Gott, dass du die hast. Irgendwo in deinem Leben, vielleicht hast du das 10-mal gehabt, 15-mal, so kleine Dinge. Ich weiß noch, als ich mich entschieden habe, für Jesus zu leben, ich bin fromm aufgewachsen, aber es war eine Entscheidung. Da war ich in einem Jugendcamp Adonia in der Schweiz. Ja. Mein Freund Markus Häuser hat das übrigens in Deutschland eingeführt. Bin ich stolz drauf. Und ich war da als kleiner Junge schon dabei und da war ich mal so, wie ihr, bin ich da gesessen, ein Prediger hat gepredigt und gesagt, ihr könnt Gott alles fragen, was ihr wollt, er wird es euch geben. Das glaube ich nicht, ist falsche Theologie. Aber irgendwie fand ich es noch cool und ich war damals nicht gerade so in einer Phase, wo ich da super fromm war und habe dann gesagt, ja Gott, dann will ich heute ein Eis heute Abend. Ich fand das irgendwie witzig. Es hat niemand witzig gefunden, bei euch ja auch nicht. Ist vielleicht komischer Humor. Und ich habe Gott gebeten, so ein Speiseeis, oder? Wir sagen Glasse, ihr wisst das Glasse. Ein Eis, ja. Versteht ihr Glasse? Schön. Nein, ja, egal. Eis. Ich will ein Eis. Und dann sind wir am Abend... sind wir nach dieser Veranstaltung, ich habe natürlich kein Eis gekriegt, wo kriegt man in einer Veranstaltung ein Eis, also bei euch, und bin ich nach Hause gegangen, in eine Jugendherberge habe ich übernachtet, wir haben dann immer das Fenster offen gelassen, weil um 10 Uhr ist die Jugendherberge zu und dann bin ich hinten reingeschlichen und ich bin durch das Fenster rein und dann geht das Licht an und die Leiterin der Jugendherberge steht da und wir wissen, jetzt gibt's ordentlich was hinter die Ohren. Und dann steht sie da, macht ihren Kiosk auf und sagt, wer will noch ein Eis? Könnt ihr euch den 14-jährigen Bobby da vorstellen? Gott, wo bist du? Boah, das hat mich in die Knie gezwungen. Es sind gefährliche Bete und ich glaube nicht, Gott ist nicht dieser Automat, wo du 5 Euro reinmachen kannst und dann kommt unten das Eis raus. Das ist nicht Gott. Würdest du 5 Schweizer Franken reinmachen, kriegt er. Dann schon, aber... Ja, aber bei Euro funktioniert es nicht, so ist Gott nicht, oder? Aber ich glaube, dass Gott unsere Gebete sieht. Und seine Leidenschaft ist es, Menschen zu begegnen. Die ganze Bibel ist voll von Begegnungen. Deshalb, das ist meine Begegnung. Ich war vorher so ein bisschen ein Teenager, der rebelliert hat. Ich hatte diese Eisbegegnung mit Gott, das war Begegnung erlebt. Und nachher habe ich mich entschieden, ich bin nachher nach vorne gegangen und habe da am Kreuz gebetet, ich will für dich leben, Jesus. Und das war nicht so ein Highlight, aber wenn ich zurückblicke, das ist doch irgendwie 18 Jahre her, das hat mein Leben verändert, weil Gott Entscheidungen ernst nimmt. Es hat mein Leben verändert bis jetzt und ich will nicht mehr zurück. Was ist deine Begegnung mit Gott? Eine Minute, überleg dir mal kurz, hast du ein Vorher, ein Erlebt und ein Nachher? Augen zu, überlegen, los. Ich bin ja Lehrer gewesen. Ich darf euch eine Hausaufgabe geben. Schreibt euch diese Geschichte auf, so dass ihr sie in 2 Minuten erzählen könnt. Wenn Menschen fragen, warum um alles in der Welt glaubst du an Gott, dann erzähl ihnen diese eine Geschichte. Ich erzähle ihnen meine Klasse, meine Eisgeschichte. Ich erzähle ihnen meine Behinderungsgeschichte. Ich erzähle ihnen, ich habe ganz viele solche Momente im Leben, wo Gott Wunder getan hat. Immer wieder auch kleine Wunder. Diese Geschichten musst du wissen. Wo ist dir Gott begegnet? Wir machen ja Videopodcasts. Guck mal auf YouTube. CGM Schweiz heißt das. Da machen wir jede Woche einen Podcast und da haben ganz viele Deutsche geschrieben, wir verstehen euch nicht, weil einzelne sind auf Schweizerdeutsch. Und das ist ein mega Zeitaufwand, die auf Hochdeutsch zu machen. Jahrelang haben wir damit gerungen und gekämpft und vor einer Woche haben wir uns entschieden, okay, wir nehmen diesen Zeitaufwand auf uns, wir machen diese Videopodcasts neu auch mit deutschen Untertiteln. Das war, ja, also ich mache sie auf Deutsch, aber die Schweizerdeutschen machen wir jetzt neu mit deutschen Untertiteln. Wir wussten, das ist ganz, ganz viel Arbeit, das zu transkribieren, also den Text da aus dem Gesprochenen ins Geschriebene zu kriegen und dann wir haben uns entschieden in einer Teamsitzung. Nach 2 Tagen kommt eine E-Mail aus Deutschland. Du, ihr macht doch diese Videopodcasts. Ich bin Deutscher, ich verstehe Schweizerdeutsch. Darf ich euch nicht Untertitel machen? Dann müsstet ihr sagen, wow. Ein Jahr lang hat uns das niemand gefragt. Und dann sagen wir wollen. Und dann schreibt einer, er will. So ist doch Gott. Und das sind so diese kleinen Dinge im Leben, wo ich sage, wow, du bist einfach krass, Gott. Du bist krass. Das sind meine erlebt. Das ist vielleicht nicht vorher erlebt, nachher. Das ist einfach diese Begegnungen mit Gott. Wir haben am Stand bei uns eine DVD gemacht mit, das sind die krassen Lebensstories. Da hat Gott wirklich in Leben hineingesprochen. Auch dieser Mann, der im Gefängnis war, die könnt ihr euch kaufen oder anschauen, euch im Internet unter gottkennen.ch sind die drin. Das sind Lebensstories, weil die sind einfach bewegend. Also wenn dich jemand fragt, warum glaubst du an Gott, hör um Himmels Willen auf mit frommen Antworten. Die machen nur kaputt. Ja, weil Jesus der Friedefürst ist. Ja, kacke, das nützt niemandem was. Ich kenne ja als Schweizer das Wort Friedefürst schon mal gar nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Also hör auf, irgendwelche frommen Dinge zu... Und such Gott und erzähl diese Dinge, wo du Gott erlebt hast. Egal wie klein die sind, die werden Menschen bewegen. Ich habe einmal da gebetet und dann ist das passiert. Ja, das war Zufall. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und das bringt Menschen zum Nachdenken und sagen, wenn das so sein könnte, dann will ich diesen Gott auch. Erzähl deine Begegnungen mit Gott. Das ist so wichtig. Und hör auf mit diesen Standardantworten. Die nützen nichts. Wir haben ja gelernt in der Sonntagsschule, Jesus ist die Antwort auf alle Fragen. Aber das gilt nur in der Sonntagsschule. Da fragen sie, ja, wer liebt die Menschen am meisten? Ja, richtig. Und beim Ausgang kriegst du so ein Bonbon. Und wer hat die Welt gerettet? Ja, richtig. Ja, ihr seid durch die Sonntagsschule gegangen. Aber da wird man mit der Zeit hohl in der Birne. Da kommt eine Frage. Ja, was ist braun, springt von Ast zu Ast und hat einen buschigen Schwanz? Jesus! Irgendwo ist Jesus nicht die Antwort auf alle Fragen. Er hat dir eine Birne gegeben, die du einsetzen kannst, oder? Und Jesus hat immer über die Herzen Menschen erreicht. Also erzähl ihnen dein Erlebt, das, was du mit Gott erlebt hast. Und wenn du da sitzt und sagst, ich kann mich an keinen einzigen Punkt in meinem Leben erinnern, wo ich Gott irgendwie gespürt habe, dann bete darum, weil er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Und du wirst diese Erlebnisse haben. Schreib sie dir auf und erzähl sie weiter. Und Menschen werden sagen, das, was du hast, will ich auch. Das, was du hast, will ich auch. Und die zweite, das ist my story, sage ich dem. My story, meine Geschichte, die muss ich kennen. Und dann gibt es noch his story, seine Geschichte. Und das ist die Leben verändert bis heute. Es gibt keine krassere Geschichte. Und das ist die ihr auf dem Armband habt. Zeig mal das Armband her. Wenn ihr jetzt noch keines habt, dürft ihr nachher bei mir beim Stand vorbeikommen und ihr dürft euch eins abholen. Also die noch keines haben, auch wenn ihr Leute seht, die noch keines habt. Danke. Oh, ich habe Schweißflecken. Nein, ich bin Schweizer, ich habe Schweißflecken. vergesst den. Ja, also, ich habe ein Armband. Na, holt euch dieses Armband bei uns beim Stand. Wenn ihr Leute habt, die noch keins haben, schlagt sie grün und blau und schleppt sie zum Stand. Sie kriegen auch eins. Und das ist die Botschaft, die müssen die Menschen hören. Das ist, wenn man die Bibel nimmt, ich habe wirklich jahrelang danach gesucht, damit wir wieder wissen, um was glaube ich als Christ eigentlich? Und Menschen sagen dann, Christen erklären dann solche abstrakte Dinge. Das ist ganz einfach. Wir nehmen die Bibel, 1. Mose, ich werde morgen ganz ausführlich noch darüber reden. 1. Mose sehen wir einen Gott, der Menschen schafft, um sie zu lieben. Also da ist ein Gott, der liebt dich. Wenn du da sitzt, ich bin nicht liebenswert, Gott liebt dich. Wenn du da sitzt, ich habe es völlig verkackt, Gott liebt dich. Wenn du Freunde hast, die haben es völlig verkackt, Gott liebt sie. Diese Wahrheit steht über ihrem Leben. Gott liebt mich, das ist die Botschaft der Bibel. So hat alles gestartet und so wird es enden, wenn wir daran festhalten. Sagt mal miteinander, Gott liebt mich. Ihr habt es begriffen. Zweitens, ich habe gesündigt. Sagt das mal. Das ist so. Jeder Mensch sündigt. Die Bibel sagt, es gibt keinen, der ohne Schuld ist. Ich habe immer gedacht, ja, aber vielleicht kommen ja Menschen, die kommen doch nicht irgendwie schlimm zur Welt. Doch, meine Kinder. Das sind ja meine Kinder, oder? Die sind ja eigentlich ganz gut drauf. Aber schon meine Kleine, 2,5 Jahre, die kann die andere, die Schwester, die kann der eins voll eins watschen. Aber voll. Und ich frage mich, was ist mit dir los? Hat die jetzt schon ihre Tage oder was? Mit 2,5? Na, die ist ganz ecklig drauf manchmal. Und das hat sie nicht von mir gelernt. Ich habe sie noch nie geschlagen. Ich habe meine Tochter, die andere, noch nie geschlagen. Ich habe nicht mal meine Frau geschlagen. Ich bin ja ein guter Christ. Man darf Frauen nur schlagen, wenn sie stärker sind. Habe ich in der Schule mal gelernt. Stimmt, glaube ich nicht. Nee, oder ich mache das nicht. Aber irgendwoher steckt das in ihnen drin. Diese Dinge, die nicht gut sind, sie tun sie. Der Mensch sündigt. Ich habe gesündigt. Auch wenn Menschen ganz, ganz gut leben. Ich habe Freunde getroffen, die glauben nicht an Gott. Und ich sage ihnen immer, du bist der bessere Christ als ich. Weil was du tust, das kriege ich nicht hin. Wie du Nächstenliebe lebst, das schaffe ich nicht. Du bist der bessere Christ. Aber jeder Mensch sündigt. Und deshalb, das ist tragisch, sind wir getrennt von dieser Liebe von Gott. Und dann kommt das Dritte. Zum Glück heißt es 4 Punkte und nicht nur die 2 Punkte. Das wäre dramatisch. Aber es gibt noch einen dritten. Jesus hat bezahlt für dich. Das, was du und ich, wir hätten bezahlen müssen, das hat Jesus bezahlt. Er hat bezahlt. Auf Sünde steht Tod, heißt es in der Bibel. Wir haben diese... kommt beim Stand vorbei, wir haben diese Bibelverse, da heißt es, auf Sünde, da gibt es nur ein Ding, da steht Tod, nichts anderes, da steht Tod. Jeder muss sterben, aber Gott hat sich selber hingegeben, damit du nicht sterben musst. Und das ist die Botschaft, oder die ist so krass, wenn eine Person das erlebt, verändert das ihr Leben. Dass sie nicht bestraft wird für das, was sie tut, sondern dass sie frei ist. Und dann kommt der 4. Punkt, das ist der letzte, dann habt ihr es geschafft. Ich muss mich entscheiden, für Gott zu leben. Wir haben bewusst gesagt, für Gott zu leben. Weil ganz viele, viele Menschen entscheiden sich irgendwie mit Gott ein bisschen zu leben. Das verändert nicht viel. Ich habe gestern gesagt, der Teufel glaubt auch an Gott. Heißt es in der Bibel, Jakobus, er glaubt an Gott und er zittert. Er fürchtet sich, weil er weiß, wer Gott ist. Ich glaube, wir wissen manchmal nicht, wer Gott wirklich ist. Wir würden wahrscheinlich dann auch zittern und weinen und Freude haben und alles gleichzeitig, weil wir sehen, das ist ein gewaltiger Gott. Dieser Gott, der all das geschaffen hat, der da, wo wir draufstehen und drauf laufen können und uns trotzdem so liebt in unserer Sünde drin, das ist ein gewaltiger Gott. Und wenn wir uns entscheiden, dann wird uns die Sünde vergeben. Und wir kommen wieder an diesen ersten Punkt, du kannst eins weiter, kommen wieder an diesen ersten Punkt in diese Liebe rein. Und diese Botschaft muss die Welt hören. Sie muss nicht hören, dass es da einen neuen Jugendgottesdienst gibt. Sie muss nicht hören, ist auch gut. Sie muss nicht hören, was du wieder für eine tolle Gebetsstellung entdeckt hast, wo die wirklich 20% mehr Erfolg garantiert, wenn du jetzt wirklich immer mit roten Socken betest und das im Handstand und daneben Sister Bucks Kaffee mit dem Röhrchen schlürfst und dann irgendwie noch Halleluja, God loves me irgendwie dreistimmig furzt. Das alles nützt nichts. Das alles nützt nichts und ist alles nett. Aber das, was Menschen verändert, das, was Menschenleben wirklich verändert, ist, wenn sie hören, dass dein Gott ist, der sie liebt. Dass das Sünde ist, die sie trennt von Gott. Im Jesaja heißt es, wie eine Mauer steht Schuld zwischen dir und Gott. Deshalb könnt ihr euch nicht hören. Wie eine Mauer steht Schuld zwischen dir und Gott. Und dass da ein Jesus ist, der diese Mauer einreißt. Und dass der Mensch sich entscheiden muss, ob er das annehmen will oder nicht. Das ist die Botschaft. Ja. Danke. Wir sind hier fertig. Ich träume, du darfst kommen, David. Ich träume von einem Europa, das sich wieder nach Jesus sehnt. Und deshalb haben wir die vier Punkte für Deutschland, Schweiz, Österreich entworfen, weil wir daran glauben, dass das möglich ist. Dass wieder Menschen aufstehen und diese Botschaft wieder erzählen. Aber wir müssen sie wieder erzählen. Und stell dir vor, dass jetzt 8.000 Leute, 9.500 Leute diese Botschaft am Arm haben und nach Hause gehen und Freunde fragen, was ist das? Und sie sagen dir, das ist ganz einfach, diese Kernbotschaft der Bibel. Jesus liebt dich, du hast gesündigt, Jesus ist für dich gestorben, du musst dich entscheiden, für Gott zu leben. Und das geht durch Deutschland durch. Und überall und sagen, ich begreife es, ich will auch so ein Band. Und es geht weiter. Und wir haben ein Movement, das niemand stoppen kann. Die Botschaft von Jesus ergreift wieder unsere Nationen. Und das ist mindblowing. Davon träume ich, dafür bete ich und ich wünsche mir, dass ihr da mitmacht. Danke, habt ihr zugehört. Gott segne euch.